Heute Morgen kehren wir zu unserem Studium des 13. Kapitels des ersten Briefes von Paulus an die Korinther zurück. Schlagt also mit mir eure Bibeln zu 1. Korinther 13, Verse 8 bis 10 auf. Hört das Wort des Herrn. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort wird wie Samen auf den Boden gesät. Nun soll der Tau des Himmels herabfallen und die Früchte der Gerechtigkeit in Überfluss vorhanden sein. Lass den Feind Christi und der Menschen diesen heiligen Samen nicht wegnehmen, sondern lass ihn in jedem Herzen wurzeln, um die Früchte der Liebe hervorzubringen. Lass nicht zu, dass die betrügerischen Sorgen der Welt die wachsende Pflanze zerstören, sondern lass sie hundertfach die Früchte des Friedens und der Freude hervorbringen. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Nehmt bitte Platz. Vor 5 Jahren, am Valentinstag, kaufte der Filmregisseur Werner Herzog seiner Frau Rosen mit folgender Botschaft: Ich habe dir diese Rosen gekauft, um uns daran zu erinnern, dass die Liebe, wie alle Dinge, verwelken und sterben muss. Außerdem ist Liebe teuer. Ich bin nicht sicher, was Lena Herzog dachte, als sie die Botschaft sah, aber die Tatsache, dass sie die dritte Frau Herzog ist, hat dem Ganzen vermutlich etwas mehr Glaubwürdigkeit verliehen. Angesichts der Besessenheit der Welt von der Liebe scheint dies eine eher düstere, zynische Aussage zu sein. Aber genau das ist es, was man bekommt, wenn die einzige Liebe, die man kennt, die weltliche Liebe ist. Darf ich euch an eine Person in der Schrift erinnern, die meiner Meinung nach oft falsch dargestellt wird, die uns aber sehr deutlich den Unterschied zwischen der Liebe der Welt und der Liebe Gottes zeigt. Im 4. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir von der Samariterin am Brunnen von Sychar. Wegen ihrer Abwehrhaltung neigen wir dazu, einige wichtige Wahrheiten zu übersehen, wenn Jesus Fragen zu ihrem persönlichen Leben stellt. Von Jesus erfahren wir, dass die Frau 5 Ehemänner hatte und nun mit einem anderen Mann zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Sofort sind wir dazu bereit, diese Frau zu verdammen und zu verurteilen, nicht wahr? Und obwohl ihr Verhalten zweifellos sündhaft ist, glaube ich, dass wir ein wenig zu hart mit ihr umgehen. Schließlich folgten die Samariter im Großen und Ganzen dem Gesetz Moses. Nach diesem Gesetz war eine Frau nicht in der Lage, sich von einem Ehemann scheiden zu lassen. Diese Frau hatte sich von keinem ihrer 5 Ehemänner scheiden lassen. Sie hatten sich von ihr scheiden lassen. Stellt euch für einen Moment lang die erste Ehe vor. Diese junge Frau war mit einem Mann verlobt gewesen. Dann kam die Hochzeit. Schließlich verlässt die Frau das Haus ihres Vaters und nach tagelangem Feiern mit Familie und Freunden lässt sie sich mit ihrem Mann nieder. Ihr Leben geht endlich weiter. Sie dachte sicherlich, dass sie ihre einzig wahre Liebe gefunden hatte. Aber nach einer Weile, aus Gründen, die wir nicht kennen, wird der Ehemann ihrer überdrüssig. Wir wissen nicht, was gesagt oder getan wurde, aber das Ergebnis ist, dass die Frau geschieden ist. Was für ein Schlag für ihr Selbstwertgefühl. Aber diese Frau glaubt immer noch an die Liebe. Sie glaubt, dass sie dazu bestimmt ist, die Richtigen zu finden. Und tatsächlich zeigt ein anderer Mann Interesse an ihr. Und sie ist wieder verheiratet. Dieses Mal, so bestimmt sie, wird es anders sein. Das ist Liebe. Leider verliert der zweite Mann das Interesse. Die Liebe, die ihn veranlasst hat, die Frau zu heiraten, ist nun weg. Wieder wird die Frau hinausgeworfen. Allein und unglücklich. Ein dritter Mann sieht die Möglichkeit, die Vorteile einer formellen Beziehung mit ihr zu genießen. Sie ist wieder verheiratet. Die Liebe, wenn es das war, stirbt und sie ist wieder allein. Wiederholt das noch zweimal. Wie fühlt sich diese Frau? Glaubt sie überhaupt noch an die Liebe? Wenn jemand die Vergänglichkeit der Liebe in der Welt kennt, dann ist es diese Frau. Aber dann kommt Jesus. Er bietet dieser Frau Wasser an. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Jesus hier spezifisch ist. Das ist kein Wasser, um sich reinzuwaschen, das ist Wasser, um ihren Durst zu stillen. Wonach hat diese Frau ihr ganzes Leben lang Durst gehabt? Nach Liebe. Und genau wie beim Wasser der Welt müsste sie immer wieder zum Brunnen zurückkehren. Die Liebe der Welt hat sie im Stich gelassen, aber jetzt hat sie die Quelle des lebendigen Wassers gefunden. Diese Frau hat eine Liebe gefunden, die nicht versagt. Versuchen auch wir, die Seele erfrischende Entdeckung zu erleben, die diese Frau machte. Wir beginnen mit einem kurzen Studium des Satzes, die Liebe vergeht niemals. Dann werden wir sehen, dass Paulus uns an den Kontext dieses Textes erinnert, wenn er darauf hinweist, dass die Gaben versagen werden. Wir werden sehen, dass sie aus drei Gründen versagen. Geistliche Gaben sind für die heutige Zeit, geistliche Gaben sind unvollständig und schließlich werden geistliche Gaben im Himmel nicht gebraucht. Gehen wir also gleich zum ersten Satz unseres Textes über. Die Liebe vergeht niemals. In der Schrift wird das Wort ekpipto, das hier mit vergehen übersetzt wird, nur 10-mal verwendet. Am bemerkenswertesten und hilfreichsten ist es, wenn Petrus es im 24. Vers des ersten Kapitels seines ersten Briefes verwendet. Hier zitiert er Jesaja 40, wenn er sagt: Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Wort abgefallen ist das gleiche griechische Wort, das hier mit vergehen übersetzt wird. Es beinhaltet dieses Gefühl, dass etwas das Ende seiner Bestimmung erreicht und abfällt. Interessanterweise wird in Apostelgeschichte 7 dasselbe Wort verwendet, um Petrus Erfahrung im Gefängnis zu beschreiben, als die Ketten einfach von seinen Handgelenken fallen. Paulus sagt, dass dies niemals auf die Liebe zutrifft. Die Liebe wird nie veralten. Sie wird niemals durch etwas Überlegenes oder Moderneres ersetzt werden. Ich erinnere mich, dass ich mir 2011 ein HTC Vegas gekauft habe. Es ist ein Smartphone. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch kein Telefon mit Touchscreen besessen, aber dieses kleine Telefon hatte alle aktuellen Besonderheiten zu einem vernünftigen Preis. Ich muss gestehen, dass ich ein wenig stolz war, als die Kinder in meiner Klasse es sahen und bewunderten. Spulen wir 5 Jahre vor, bis ich Jasmin kennenlernte. Ich benutzte mein HTC Vegas immer noch regelmäßig, aber Jasmin war alles andere als beeindruckt. Warum? Was vor 5 Jahren noch topaktuell war, war jetzt sehr veraltet. Dasselbe Problem hat man nicht beim Kauf eines Armbosses und ebenso wenig gilt es für Gott, sein Wort oder die christliche Liebe. Gottes Natur und seine Eigenschaften liegen unendlich weit entfernt vom menschlichen Fassungsvermögen. Gott ist ewig, aber er ist auch unveränderlich. Der Herr sagt in Malachi 3, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Jakobus spricht von Gott als der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wir haben bereits zwei Stellen zitiert, die davon sprechen, dass Gottes Wort ewig und unveränderlich ist. Und denkt auch daran, Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes, nach der Christen streben sollen und nicht die billige, perverse Nachahmung der Liebe durch die Welt, ist ähnlich unveränderlich und behält so ihre Nützlichkeit für die Ewigkeit. Paulus hat in den vorangegangenen Versen 15 Merkmale der christlichen Liebe aufgezählt. Während wir sie durchgenommen haben, habe ich mich bemüht, euch diese Eigenschaften im Leben, in der Arbeit und im Verhalten des Herrn Jesus Christus zu zeigen. Tatsächlich könnten wir ganz begründet sagen, Jesus ist langmütig, Jesus ist gütig, Jesus neidet nicht, Jesus tut nicht groß, Jesus bläht sich nicht auf und so weiter. Und diese Zeichnung von Parallelen setzt sich in dieser letzten Aussage über die Liebe fort. Die Liebe vergeht niemals. Jesus vergeht niemals. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt über Jesus, daher kann er die auch völlig retten, die sie durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Und später sagt er, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Wenn wir auf unseren Text zurückblicken, werden wir sehen, dass Paulus darauf hinweist, dass die Liebe vergeht niemals, indem er die christliche Liebe den außergewöhnlichen geistlichen Gaben gegenüberstellt. Aber dies ist nicht nur eine weitere Gelegenheit, um zu zeigen, wie groß die christliche Liebe ist. Nein, wir werden plötzlich in den Kontext dieses Briefes zurückgeführt. Tatsächlich ist die umgekehrte Situation wahr. Paulus benutzt nicht die Gaben, um zu zeigen, wie groß die Liebe ist, sondern er benutzt die Liebe, um zu zeigen, wie gering der Besitz und die Ausübung dieser außergewöhnlichen geistlichen Gaben sind. Denkt an die ersten vier Predigten in dieser Serie zurück und ihr werdet euch daran erinnern, dass Paulus sich sehr bemüht zu zeigen, dass Liebe ein besserer Weg ist. Die korinthischen Gläubigen versuchten, sich selbst zu erhöhen, weil sie in der Lage waren, in Zungen zu sprechen, Wunder zu tun oder zu prophezeien. Nicht nur das, sie setzten andere, die nicht diese außergewöhnlichen Gaben hatten, sondern nur die nützlichen Gaben wie Gastfreundschaft oder das Geben, herab. Paulus' ganzer Zweck beim Verfassen dieses Kapitels und dieser Verse, die wir heute Morgen betrachten, ist es, die Gaben als das zu zeigen, was sie waren. Beeindruckend, gerade jetzt, aber unfähig, es mit der Liebe aufzunehmen, wenn es um Nützlichkeit geht. Und, wie er hier betont, nicht vergleichbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Also die Liebe vergeht niemals, aber diese außergewöhnlichen geistlichen Gaben vergehen. Warum also werden die geistlichen Gaben vergehen? Schließlich sind es Gaben des Geistes. Der Heilige Geist ist Gott. Ist es nicht vernünftig anzunehmen, dass die Gaben, die er gibt, ewig bleiben werden? Offensichtlich nicht. In der ganzen Heiligen Schrift haben wir Beispiele von Menschen, die geistlich begabt sind, bei denen die Gabe aber sozusagen kommt und geht. Nehmt zum Beispiel Elisa. Elisa wurde mächtig als Prophet genutzt. Er prophezeite, dass die schunamitische Frau einen Sohn bekommen würde. Aber als der Sohn starb und die Schunamiterin deswegen zu Elisa kam, hatte der Prophet Gottes keine Ahnung, was geschehen war. Die Jünger wurden in Paaren ausgesandt, um zu predigen und Zeichen und Wunder zu vollbringen. Aber als Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes von dem Berg herunterkommen, auf dem Jesus verklärt wurde, stellen sie fest, dass die übrigen Jünger nicht in der Lage waren, einen Dämon aus einem kleinen Jungen auszutreiben. Dieselben Männer hatten sich zuvor gefreut, als sie Jesus Bericht erstatteten und sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jetzt sind sie machtlos. Nun dürfen wir nicht vergessen, dass der Herr souveräne Gründe hat, warum bestimmte Situationen auftreten oder nicht auftreten, aber wir können definitiv sehen, dass der beständige Einsatz dieser außergewöhnlichen geistlichen Gaben keineswegs garantiert war. Wenn wir unseren Text betrachten, sehen wir diese drei Sätze, in denen zwei Verben verwendet werden. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Es ist hilfreich, sich die griechischen Wörter noch einmal anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Heilige Geist durch Paulus über diese Gaben sagt. Das griechische Wort katargeo, hier zweimal verwendet und mit weggetan werden übersetzt, findet sich auf zwei Kapitel später in Paulus' berühmter Lehre über die Auferstehung. In 1. Korinther 15, 25 und 26 lesen wir, denn er, Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Dies ist das gleiche griechische Wort. Unsere heutige Welt wird vom Tod beherrscht. Alles stirbt. Aber wir sind versichert, dass Jesus den Tod bereits besiegt hat. Und wenn er zurückkehrt, wird der Tod ein für allemal beseitigt sein. Das wissen wir. Wir lesen die schönen Passagen über den Himmel und wir sehen, dass der Tod dort nicht aktiv ist. Jetzt charakterisiert der Tod alle Aspekte unserer menschlichen Erfahrung. So ist es auch mit den Gaben der Erkenntnis und der Prophezeiung. Sie gehören zum Hier und Jetzt. Ich sage das in einem qualifizierten Sinne. Ich glaube natürlich, dass die außergewöhnlichen Geistesgaben bereits aufgehört haben, aber zu Paulus Zeiten waren sie sehr aktiv. Die tatsächlichen Prophezeiungen, die wir in der Heiligen Schrift lesen, bleiben also gültig und werden erst beseitigt, wenn Christus wiederkommt. Die Gabe der Prophetie ist jedoch bereits überflüssig. Das andere verwendete Wort, das mit Aufhören übersetzt wird, ist das griechische Wort Pauo. Dies ist ein anderes Wort. Ein schönes Bild, das uns helfen soll, zu verstehen, was über die Gabe der Zungenrede gesagt wird, ist die Verwendung dieses Wortes in Lukas 8. Hier sitzen Jesus und die Jünger in einem Boot. Jesus schläft, als ein Sturm kommt. Das Boot ist in großer Gefahr zu sinken und die Jünger wecken Jesus in Angst und Schrecken. Dann lesen wir in der zweiten Hälfte von Lukas 8, 24, er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Das Verb, das mit sich legen übersetzt wird, ist das gleiche Wort, das in unserem Text mit aufhören übersetzt wird. Das ist ein viel passiveres Verb. Weggetan werden ist ein aktiver Ausdruck, aber hier wird die Gabe des Zungenredens einfach verblassen. Es kann sein, dass Paulus diese Verben absichtlich ausgewählt hat, um über die genaue Art zu sprechen, in der diese spezifischen Gaben nicht bestehen würden. Wenn dem so ist, habe ich nicht die Gabe des Erkenntnisses erhalten, um sie vollständig zu erfassen. Ich denke jedoch, dass die Vorstellung, dass die Gabe der Zungenrede einfach ins Nichts verblassen wird, eine weitere Zurechtweisung für die Korinther ist, weil sie von dieser besonderen Gabe besessen waren. Sie wünschten sich die Gabe wegen des Lärms und der damit verbundenen Show. Dies war der Weg an, um Anerkennung zu erlangen. Die Vorstellung, dass das Sprechen in Zungen einfach in die Finsternis verblassen würde, ist ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht. Aber um diesen Punkt abzuschließen, es besteht kein Zweifel daran, dass zum Zeitpunkt des Verfassens diese außergewöhnlichen Gaben aktiv waren. Tatsächlich waren diese Gaben nicht nur aktiv, sondern, wenn sie liebevoll eingesetzt wurden, sehr hilfreich für den Aufbau der Kirche. Schließlich hat der Heilige Geist diese Gaben nicht nur zum Spaß gegeben, sie dienten einem sehr realen Zweck. Aber das Bedürfnis nach diesen Gaben, der Zweck, für den sie gegeben wurden, war die Gründung der frühen Kirche. Am Ende des apostolischen Zeitalters war der Grundstein gelegt worden. Das zweite Kapitel des Epheserbriefes schließt mit den Worten: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Diese außerordentlichen geistlichen Gaben waren Teil der Grundsteinlegung. Mit dem Wegfall der Apostel war das Fundament vollständig. Die Gaben wurden nicht mehr benötigt. Deshalb wurden sie weggetan oder haben aufgehört. Kehren wir zu unserem Text zurück und wir werden sehen, dass ein weiterer Grund für den temporären Charakter des geistlichen Gaben darin besteht, dass selbst im apostolischen Zeitalter, selbst jetzt, wenn dies eure Überzeugung ist, die geistlichen Gaben unvollständig sind. In 1. Korinther 13, Vers 9 heißt es: Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn ihr bei den ersten Predigten dieser Reihe über 1. Korinther 13 anwesend gewesen seid, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass Paulus in den ersten beiden Versen des Kapitels eine Hyperbel, eine lächerliche Übertreibung, verwendet. Er beginnt mit dem Bild eines Mannes, der so geistlich begabt ist, dass er nicht nur alle menschlichen Sprachen spricht, sondern auch die Sprache der Engel sprechen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass es in der Heiligen Schrift keine andere Stelle gibt, die von einer Sprache der Engel oder einer anderen himmlischen Sprache spricht. Dafür gibt es gute Gründe. Paulus will mit diesem Bild darauf hinweisen, wie nutzlos die Gaben sind, wenn sie ohne Liebe ausgeübt werden. Es spielt keine Rolle, wie erstaunlich die geistliche Gabe in ihrer Manifestation ist, wenn sie ohne Liebe ausgeübt wird, wird sie völlig entwertet. Aber wir können auch aus der Art und Weise, wie Paulus diese Metapher verwendet, schließen, dass es eine solche Person nicht gab. Es gab niemanden, dessen Gabe der Zungenrede es ihm erlaubte, jede Sprache zu sprechen oder zu verstehen. Nun wird die Gabe der Zungenrede in Vers 9 natürlich nicht ausdrücklich erwähnt, aber man kann das, was von den anderen Gaben gesagt wird, auf jede außergewöhnliche geistliche Gabe ausdehnen. Die Gabe der Erkenntnis ist die erste, die in diesem Vers erwähnt wird. Paulus sagt unmissverständlich: Wir erkennen stückweise. Es ist nicht wirklich möglich, diese Aussage zu missverstehen. Wenn wir das Wissen auf seiner natürlichsten Ebene betrachten, haben wir bald reichlich Beweise dafür, dass wir nicht alles wissen. Wenn wir über die vom Geist gegebene Gabe des außerordentlichen Wissens über geistliche Wahrheiten nachdenken, dann gilt dasselbe. Auch hier kehren wir zu den Bildern des Paulus in den ersten beiden Versen dieses Kapitels zurück. Paulus stellt sich vor, dass er alle Erkenntnis hat. Er weiß alles und versteht alle geistlichen Geheimnisse. Auch hier geht es vor allem darum, die Machtlosigkeit solcher Gaben zu zeigen, wenn sie nicht von Liebe begleitet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus damit andeutet, dass es eine solche Person nicht gibt. Tatsächlich ist die Allwissenheit ein Attribut, das nur Gott zugeschrieben werden kann. David macht eine klare Unterscheidung zwischen Gottes Wissen und seinem eigenen Wissen. Psalm 139 beginnt so: Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Vergessen wir nun nicht, dass der Herr selbst David als einen Mann nach meinem Herzen beschreibt. David hatte einen Grad an geistlichem Wissen, von dem Christen aller Altersgruppen nur träumen konnten. Und doch sagt David in Psalm 131, Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Mose macht deutlich, dass es gewisse Dinge gibt, die der Mensch nicht begreifen kann. In 5. Mose 29 sagt er, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Die Prophetie befindet sich in einer ähnlichen Situation. Der Brief an die Hebräer beginnt so: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Es gab bestimmte Dinge, die die Propheten nicht ausreichend mitteilen konnten. Es gab in der Tat Geheimnisse, die sie zu verstehen suchten, aber nicht vollständig erfassen konnten. Jesus sagt den Jüngern in Matthäus 13, Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, seht ihr, wie viele Propheten erwähnt werden, und doch werden einige Ereignisse nur von bestimmten Personen ans Licht gebracht. Wir sehen dies sehr deutlich in Apostelgeschichte 11. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia hinab, und einer von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Etwas Ähnliches geschieht 10 Kapitel später. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von der sieben war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet namens Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm der Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Hierdurch wird deutlich, dass diese Gaben nur teilweise vorhanden waren. Es waren echte Gaben und ziemlich weit verbreitet, aber es waren keine allumfassenden Gaben. Der Grund für das Versagen dieser Gaben ist schließlich die mangelnde Eignung für das ewige Leben im Himmel. Unser Text sagt im 1. Korinther 13, Vers 10, Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Ach, der Himmel. Mein Ringen mit der deutschen Sprache wird dort kein Thema mehr sein. Es ist schmerzlich offensichtlich, dass ich Deutsch nur stückweise sprechen kann, aber im Himmel werde ich mich mit Deutschen, Kolumbianern, Bulgaren, Italienern, Russen, sogar mit den Walisern, perfekt verständigen können. Und wir werden alle von derselben Sprache sprechen. Und wir werden alle von derselben Sache sprechen, vom Lamm und seiner Herrlichkeit. Die außergewöhnliche Gabe des Wissens wird nicht nötig sein, denn im Himmel werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Johannes sagt es uns, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Diese plötzliche Zunahme unseres Wissens wird in den Versen unmittelbar nach unserem Text schön veranschaulicht. Wir werden sie beim nächsten Mal ausführlicher betrachten, aber ihr werdet sehen, dass Paulus das Bild eines Kindes, das ins Erwachsenenalter hineinwächst, und den Unterschied zwischen dem Anblick eines Menschen im Spiegel und dem Anblick von Angesicht zu Angesicht verwendet. Brüder und Schwestern, begeistert euch das nicht? Wie töricht für die Korinther, für uns, Gaben oder Vorrang innerhalb der Gemeinde zu begehren. Es steht etwas weitaus Wunderbareres für uns bereit. Die Liebe aber wird Gott und sein Volk auch im Himmel immer noch bestimmen. Während wir hier auf der Erde sind, gibt es so viel, in das wir unsere Zeit, unsere Energie und Ressourcen investieren können. Ihr könnt ein Portfolio von Aktien und Anteilen aufbauen. Ihr könnt euch in einem bestimmten Bereich weiterbilden. Ihr könnt eine bestimmte Sportart lernen zu beherrschen und so weiter. Aber all diese Dinge sind Veränderungen und Verfall unterworfen. Ein Unfall, ein Schlaganfall, ein Zusammenbruch der Börse, alles, in was du investiert hast, ist in einem Augenblick weg. Und selbst wenn Gott gnädigerweise dafür sorgen sollte, dass sich solche Investitionen auszahlen, wird der Tod ihrer Nützlichkeit ein Ende setzen. Das sagt Paulus im dritten Kapitel dieses Briefes an die Korinther. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das soll nicht heißen, dass es falsch ist, zum Beispiel nach Wissen zu streben, aber Wissen ist, wie wir gesagt haben, am nützlichsten, wenn es mit Liebe kombiniert wird. Wie Paulus für die Philipper betete, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Wenn du daran zweifelst, dass die Liebe die Investition ist, die sich für die Ewigkeit auszahlt, dann nimm das Wort des Petrus in 1. Petrus 4, Vers 8, ein Vers, den wir in dieser Reihe schon ein paar Mal zitiert haben. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Lest den ersten Brief des Johannes. Er ist voll von der Notwendigkeit, die Liebe zu kultivieren und von der Gewissheit, die uns der Besitz dieser Liebe gibt. Schließlich ist die Investition in die christliche Liebe ein wichtiger Teil dessen, was Jesus als das Sammeln von Schätzen im Himmel bezeichnet. Wofür werden die Ziegen verurteilt werden, dass sie es nicht getan haben, während die Schafe dafür gelobt werden? Sind es nicht einfache Taten der christlichen Liebe? Das Geben von Kleidung, Nahrung, Unterkunft und Gemeinschaft, das sind Handlungen, die dem Volk Christi und damit auch ihm gegenüber getan werden. Wer sie tut, soll keinesfalls um seinen Lohn kommen. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, lasst uns noch einmal auf die Liebe Christi zu uns schauen und versuchen, unsere Liebe als Antwort darauf wachsen zu lassen. Wir verschwenden damit nicht unsere Zeit, denn wir werden die Liebe in der Ewigkeit gut nutzen. Und dann werden wir fähig sein, Gott in einer Weise zu lieben, der er würdig ist. Wir werden ihn mit ungeteiltem Herzen lieben. Wenn ihr diese Predigt hört und nicht gläubig seid, dann gehört ihr zum Hier und Jetzt. Wir haben gesehen, wie der Tod für diejenigen, die das ewige Leben durch den Herrn Jesus Christus erben werden, vernichtet wird. Aber es gibt auch den ewigen Tod. Damit meinen wir, ewig von Gott, der Quelle des Lebens, getrennt zu sein. Ein solcher Zustand ist zu schrecklich, um ihn sich vorzustellen, aber es ist dennoch real. Freund, du brauchst niemanden mit der Gabe der Zungenrede, der Prophetie oder des Wissens. Du hast Gottes vollkommenes und vollständiges Wort. Lies es. Lerne darin über sich selbst. Suche Jesus darin. Verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis, sondern komm in Buße und kindlichem Vertrauen zum Herrn Jesus. Komm zu ihm und trinke von dem lebendigen Wasser, und du wirst nie wieder Durst haben. Amen. Amen.